Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Yannick und ich sind beruflich in New York. Darum müssen wir diese Folge unter besonderen Umständen aufnehmen. Welche das sind, das erfahrt ihr in dieser Sendung. Die Gäste sind DJ 12 Finger Dan und DJ Crypt. Und beide tragen New York in ihrem Herzen, bei allem, was sie machen. Privat sowie beruflich und dem, was sie musikalisch draus gemacht haben. Was New York für Sie besonders macht und welche Tipps Sie für unseren Newcomer in dieser Stadt, Yannick Backspin, haben, das erfahrt ihr in dieser Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Stammtisch.
Denn heute brechen Sie noch Stammtisch vor Hohl.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Schau.
Yannick, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Nico.
Du siehst ungefähr so aus, wie ich mich fühle, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, es ist, glaube ich, auch der erste Stammtisch zur absolut unchristlichen Zeit. 8 Uhr morgens.
8 Uhr morgens, das liegt so ein bisschen daran, wir beide sind auf Reisen und es gibt so Sätze, die man eigentlich heutzutage nicht sagen sollte, aber ich muss ihn trotzdem sagen. Wir sind auf einer Projektreise, über die ich noch nicht so viel reden darf, aber das, was hier rauskommt, wird super. Oder, Yannick?
Ey, absolut, absolut. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Satz sagen darf. Also wir dürfen nicht drüber reden, aber es wird geil. Es wird geil.
Ich glaube, ich auch.
Seid gespannt, auf jeden Fall.
Wir sind da was am Plan dran, aber das ist mehr was für einen allein eigentlich hier. Nee, aber nicht ganz. Wir sind natürlich trotzdem unserer Pflicht hier nachgekommen und wollen mit euch einen Backspin Stammtisch heute aufnehmen. Zur Aufnahmesituation kann ich noch erzählen. Also, falls bei mir das hier vom Ton ein bisschen schwierig wird, wir sind in New York. Das kann sein, dass das Internet mal ausfällt, dass Yannick noch schlechter klingt als ich. Und wenn ihr den Call sehen würdet, er sieht auch noch müder aus als ich. Dann liegt es daran, weil ihm, Atlanta Show hat geschaut, ne? Hat gezeigt, wofür Atlanta steht. Wie sagte der Polizist so schön, this happens here every day. Deswegen hat Yannick jetzt kein Laptop
mehr. Der Atlanta 5-Finger-Rabatt hat zugeschlagen.
Ja, auf jeden Fall. Kein Laptop mehr bei Yannick, deswegen haben wir eine sehr individuelle Aufnahmesituation. Aber wir sind, wie gesagt, in New York. Und das ist der Grund, warum wir für diese Stammtischfolge diese Woche A, so eine unchristliche Zeit gewählt haben, damit wir coole Dudes mit reinholen können. Und B, coole Dudes mit reingeholt, die dann dir, der das allererste Mal in seinem Leben in New York ist, vielleicht auch so ein kleines bisschen an die Hand geben kann, was das eigentlich für eine coole Stadt ist, aus einem nochmal anderen Winkel. Und deshalb haben wir zwei großartige Gäste. Den einen kennen wir in Haus und den anderen kennen wir außer Haus. Aber Yannick, stell mal vor.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die beiden mir erzählen werden hier. Unser erster Gast, du hast es gesagt, in Haus braucht eigentlich gar keine große Vorstellung. Love and Hate, ja, wie soll man sagen, Love and Hate, Gründervater, 12 Finger Dan, schön, dass du da bist. Und ich habe eben im Vorgespräch gehört, da ist gestern eine neue Single gekommen, da steht ein neues Release an. Erzähl uns doch gerne nochmal ein bisschen mehr dazu.
Ja, Mahlzeit. Vielen Dank, dass ich hier in diese Runde mit reinkommen durfte. Ja, eine neue Single steht an von einem Projekt, das nennt sich Soul Rocker. Das sind einmal Soul Brother, das Lager um Boogie Down Bass, den kennt ihr auch aus Love and Hate und auch bei den ganzen anderen Backspin Love and Hate Formaten, Rockin' with the B-Bass, Talkin' with the B-Bass. Ja, und meine Wenigkeit, wir sind dieses Producer- und DJ-Team und wir haben uns zusammengetan mit Rockwell aus München, absoluter Boom-Bap-Nerd und wir zu dritt haben ein Album gemacht. Das kommt jetzt am 1.12., nee, am 2.12., ist eine Woche nach hinten verschoben worden. Eigentlich soll es am 25.11. rauskommen, aber In Good Company heißt das gute Stück und da gibt es jetzt eine Vorab-Single am letzten Freitag erschienen mit Jay Life, Real Recognize Real und es kommt auch noch mehr, eine zweite und noch eine dritte Single und ja, wie gesagt, das Album solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, falls ihr richtige Boom-Bap-Nerds seid, so wie ich und auch unser zweiter Gast. Kleine Überleitung gebaut, Yannick, hoffe du verzeihst es mir.
Die Vorlage nehme ich doch gerne an. Unser zweiter Gast, Nico, meinte schon, ihr kennt ihn außer Haus. Er ist Teil des Snowgoons, er ist als DJ, als Producer unterwegs, er hat an DJ-Meisterschaften teilgenommen, vielseitig unterwegs und auch hier steht ein Release an, glaube ich. DJ Crypt, schön, dass du da bist.
Hey, schön da zu sein, danke.
Erzähl was über den Release.
Ja, der Release, mein Beatmaker-Album, kommt im April 2023 und eine schöne Mischung auf jeden Fall aus Classic Boom Bap und sogar ein paar Ninja-Tunes-Einflüsse aus den 90ern. Also ein bisschen experimenteller auch, aber nur ein bisschen. und gespickt immer schön mit Vocal Samples und ein bisschen Scratches, also wird nicht langweilig. Und ja, diese Woche Freitag ist soweit, geht's zum Mastering Engineer und dann, ja, man muss ja gut vorplanen heutzutage. Vinylproduktionen dauern ja, können etwas länger dauern, deswegen ja, lieber früher als zu spät.
8 Monate habe ich mal gelernt von meinen Freunden Audio 88 und Jessin. Die haben so 8 Monate Slots immer verteilt.
Da hat sich momentan aber ein bisschen entspannt wieder, die Situation. Ja? Bei uns sollte es auch ähnlich lange dauern. Dann hat aber das Label gesagt, Jungs, gute Nachrichten, wir können schon in ein paar Wochen das Ding fertig haben.
Ach, deswegen. Sonst wäre es auch erst im April
gekommen. Ja, sonst wäre es wahrscheinlich auch irgendwann erst nächstes Jahr rausgekommen, ja.
Ja, tatsächlich, das Presswerk hat zu uns gesagt, na, kann gut sein, dass die im ersten Quartal schließen müssen aufgrund der gestiegenen Energiekosten. Deswegen presse ich es auf jeden Fall jetzt im November noch raus und dann hoffe ich, dass die mir das... Also ich weiß nicht, ob es dann wirklich auch stimmt, dass das eintritt, dass die zumachen, aber im Moment haben sie mal die Ansage per Mail geschrieben. Ne? Das ist schon heftig.
Oh Gott, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, was wir eigentlich nochmal mit aufnehmen können, auf jeden Fall. Weil darüber haben wir gar nicht nachgedacht, aber die Energiekosten können da sogar eine boomende Branche gerade quasi in die Knie zwingen, mitten in unserem Hip-Hop-Herzen. Das ist ganz interessant. Ich muss noch anmerken, dass ich selber von dem Release von Dan nicht so viel gewusst hatte, was mich persönlich schon sehr hart getroffen hat hier gerade im Vorgespräch, weil wir seit 15 Jahren zusammen unterwegs sind und ich manchmal solche Geheimnisse aus solchen Sachen mache, dass ich nichts davon mitkriege.
Ja, manchmal will ich auch dich auch einfach überraschen, Nico. Ich meine, so viele Releases haben wir jetzt in den letzten Jahren nicht rausgehauen. Unser letztes Soul Brother Release ist ja schon damals, kann man ja schon sagen, 2018 rausgekommen. Und jetzt ist das ganz alter Schinken sozusagen, ja. Und jetzt freuen wir uns natürlich auch, dass wir es halt auch auf Vinyl rausbringen und mal schauen, wie das mit den Energiekosten ist. Aber ich muss sagen, ich kaufe momentan eh nur alte Platten. Also mich trifft dieses Problem momentan nicht so ganz krass, aber es ist natürlich schon sehr, sehr ärgerlich für die ganze Vinylindustrie. Und ich hoffe, die kriegen das trotzdem irgendwie gebacken, dass auch der gute Crip dann immer pünktlich seine Vinyl in der Hand hat.
Ey, das Ganze ist ja auch hat ja auch eine Basis hier, ne? Und die hast du ja schon mal angesprochen. Ihr beide habt ja auch so natürlich Boom-Bap-Einflüsse in diese beiden Releases mit reingepackt, die jetzt kommen werden. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Liegt beides daran, weil ihr auch eine große Verbindung zu der Stadt habt, in der wir uns gerade aufhalten. Und dann, wir haben ja auch hier gemeinsam schon quasi mal Urlaub gemacht für 10 Tage, wo ich auch ein bisschen mit dir und Base auf euren quasi Spuren im Verhältnis zu dieser Stadt unterwegs gewesen bin. Und ich habe ja damals ja schon gesagt, ich war in dieser Stadt, glaube ich, in keiner Stadt so oft wie dieser hier auf der Welt außerhalb von Hamburg gefühlt. Und trotzdem hat mir das immer nochmal andere Blickwinkel gegeben. Jetzt ist Yannick hier neu mit dabei und das allererste Mal in New York und ist kein Boom-Bap-Kind. Und trotzdem hat er, glaube ich, nach 15 Sekunden die Magie dieser Stadt gemerkt. Deswegen wollen wir heute mal aber über etwas reden, was ja schon für mindestens eine Generation der Grund ist, warum sie in Love with the City That Never Sleeps sind. Und Yannick, und darum haben wir uns folgendes Thema überlegt. Ich keine Sorge, ich fange nicht an zu singen. Das mache ich die ganze Tour, aber nicht hier.
Ja, danke, das ist endlich mal hier eine Stunde Ruhe von Nico, der singt. Danke. wir wollen New York sprechen. Back in the days, hier in der Bronx ist Hip-Hop entstanden. Hier hat sich das Ganze entwickelt. New York war über Jahre die Hip-Hop-Hauptstadt, hat diesen Status ja in den letzten Jahren so ein bisschen verloren. Aber jetzt wollen wir mit Crypt und Dan einfach mal drüber sprechen, was New York als Hip-Hop-Stadt, als Hip-Hop-Mekka denn auszeichnet. Warum ist diese Stadt ein Hip-Hop-Mekka? Und ich bin gespannt, was ihr beiden mir als Neuling da so erzählen könnt, welche Tipps ihr parat habt. Wie gesagt, ich bin das allererste Mal in New York, das allererste Mal in Amerika. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt.
Es ist der Moment, in dem ich jetzt anfangen könnte zu singen, Concrete Jungle. Und ich mache nicht weiter. Muss ich vorstellen, habe ich gemacht auf dem Weg im Flieger von Atlanta nach New York und die Frau vor mir hat sich 5-mal umgedreht und am Ende so ein lustiger Dialog draus entstanden, wo sie meinte, ja, sounds great.
Als würde Alicia Keys hinter mir stehen.
Ja, genau, Alicia Keys ist right behind me. Ich sag, ja, sehr gut, wir verstehen uns. Aber zurück zu New York. Jungs, gebt mir mal erst einen kurzen Impuls und das werdet ihr ja auch bestimmt mit voller Überzeugung vertreten. Crip, warum ist New York für dich das Hip-Hop-Mekka?
Naja, klar, weil aus New York Graffiti entstammt. Das war meine erste Liebe im Hip-Hop. Und natürlich mit Filmen wie Wild Style Beat Street hat es für mich auch den Weg geebnet in die Kultur. Und ja, wenn man dann so tief verwurzelt ist und dann eben die Stadt auch öfter besucht hat und dann dort auch irgendwie mal aktiv was für seinen eigenen Hip-Hop-Kosmos quasi generiert hat, dann wird die Stadt einen nie wieder loslassen, auf jeden Fall.
Und dann?
Kann ich natürlich jetzt...
Ach, sorry. Die Verbindung kann immer dazu führen, dass ich vielleicht mal einen kleinen Delay habe. Seht's mir nach, falls ich euch irgendwo reinrede.
Ja, das, was Crip gesagt hat, das kann ich natürlich nur vollstens unterzeichnen. Was ich sehr, sehr spannend finde und sehr magisch finde an New York ist auch, dass du egal in welchem, sag ich mal, in welchem Bereich du im Hip-Hop tätig bist, du in New York immer irgendwie ein Stückchen zu Hause findest, weil in New York die ganze Kultur, die ganzheitliche Kultur ja immer noch aktiv ist, auch wenn sie natürlich jetzt im Mainstream vielleicht nicht mehr ganz so weit vorne ist, aber egal ob du Breaker bist, da wirst du auf jeden Fall irgendwelche Roots finden, ob du ein DJ bist, ob du Rapper bist, Graffiti-Artist, was auch immer, du wirst dort immer etwas finden, was dich sozusagen an die Wurzel bringt und das ist an New York so spannend und ich finde, das macht New York auch einfach einzigartig.
Was macht ihr beide, wenn ihr nach New York geht? Wenn ihr überlegt jetzt, ihr habt irgendwie einen Plan und das macht ihr so weitestgehend privat, das ist ja dann immer wahrscheinlich trotzdem auch ein Mix aus Privat und Passion zur Musik. So, aber was ist so das Erste, was ihr macht, wenn ihr hierher kommt?
Also ich gehe zuerst in den 99 Cent Store und versorge mich mit dem Nötigsten, weil ich habe das immer bisher so, also fast immer so gehandhabt, zumindest die letzten 3-4 Male, die ich da war, dass ich immer mit 5 Kilo Sturmgepäck losgeflogen bin und die Leute immer am Flughafen hier bei uns in Hamburg immer geguckt haben, es sind nur 5 Kilo, haben sie nicht noch irgendwas vergessen? Sie können noch 20 Kilo raufpacken. Und dann sage ich immer, nee, den Rest, den bringe ich dann aus New York mit. So, und dann, wenn ich dann da bin, werden erstmal die Stores gecheckt, was man so braucht. Zahnpasta, Zahnbürste. Und dann natürlich für mich, ganz wichtig, wo ist der nächste Two Bros Pizza? Nico, ne? Unser Running Gag. Wo gibt's ja das günstige Futter? Weil, wenn man in New York ist, kann man natürlich dann auch mal 1-2 Wochen Cheat Days ohne Ende reinhauen. Weil man ja auch viel unterwegs ist zu Fuß. Und natürlich ganz oben dann stehen dann für mich die Plattenläden.
Ey, ich kann kurz einen drauflegen. Wir waren gestern Abend, sind wir hier angekommen. Unser Hotel ist direkt Times Square. Das haben wir so ein bisschen gelegt. A, weil ich ihm das Zentrum der Touri-Welt hier einfach auch einmal zeigen wollte, damit wir da nicht so viel Aufwand haben. Aber auch, weil es halt doch ein ganz guter Punkt ist, von dem du dann in alle Richtungen kommen kannst, wenn wir jetzt hier irgendwo Leute treffen müssen und sowas. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und wir waren hier um die Ecke beim Italiener.
Oh, okay. Aber kein Two Bros.
Nee, kein Two Bros, wir haben Pasta gegessen. Wir haben zweimal Pasta, ich habe $80 bezahlt mit Trinkgeld.
Bei Two Bros wären es nur 4,99 gewesen.
Genau das.
Was machen wir denn heute?
Da kann sich Janik schon drauf einstellen. Aber jetzt gibt's jeden Tag Two Bros Pizza. Und ich habe auch keine Schmerzen damit, mit dir 3 Kilometer durch die Stadt zu rennen, nur um den nächsten Two Bros Pizza zu finden.
Ich bin sofort dabei.
Crip, neben Two Bros Pizza, was ist für dich das Erste, was du in der Stadt besuchst, wenn du hier bist?
Spumoni Gardens in Brooklyn, kennt ihr das?
Muss erzählen, falls die Leute es nicht kennen, musst du ihnen das erzählen.
Also, das ist ein legendärer Pizzaspot auch, tatsächlich Pizza und Pasta und auch Italiener. War ich damals 2017, als ich letztes Mal in New York war mit Sean Strange, DJ Illegal und Ill Bill. Und waren da schön essen und das ist wirklich, also man muss ja unterscheiden zwischen italienischer Pizza, New York-Style-Pizza, American-Pizza und die machen krassen Pizza-Pie. Das heißt, die Pizza ist so ziemlich dick und vielleicht gerade das Gegenteil wie bei der dünnen italienischen Pizza, wo man sagt, also jetzt nicht neapolitanisch, sondern eben die andere dünne Pizza und wo dann zum Beispiel dünnen Teig hat und dick belegt ist, ist da gerade der Unterschied. Also der Teig ist ziemlich dick. Und normal belegt mit relativ viel Tomatensauce, aber das ist genau der Punkt. Der ehemalige Besitzer von Spumoni Gardens, der ist damals auch umgebracht worden für das Tomatensoßenrezept. Das ist auf jeden Fall krasser Insider und da ist auch immer die Hölle los und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wenn es kulinarisch nach New York geht, erstmal Spumoni Gardens abzuchecken. Definitely. That's what's up.
Das klingt auf jeden Fall wieder nach einem gefährlichen Ort, Janik. Ich weiß nicht, ob ich dich dahin kriege. Ja. Du hast ja deine erste Lektion schon gekriegt hier in dieser Stadt, in diesem Land.
Ja. Ja, mal gucken, ob wir uns trauen. Aber ich meine, für eine gute Tomatensauce kann man das schon mal riskieren, finde ich.
Ja, ich muss mal ich als Host dieses ganzen Formats mal ein bisschen aufpassen, wie ich aus diesem kulinarischen Pizza-Podcast jetzt wieder Lipper-Podcast mache und versuche dann von euch beiden nochmal herauszufinden, was ist denn das Zweite, was ihr dann in New York macht. Mir geht es ein bisschen darum, so, guck mal, ich habe jedes Mal das gleiche Thema, wenn ich hier bin, und das ist vollkommen egal, wo ich hier am Ende einfliege, ob es dann jetzt hier Manhattan ist, da ist natürlich ein bisschen weniger davon vorhanden, dann sind es mehr die Hausecken und mehr das gesamte Bild, das sich mir zeigt, das mir ein Hip-Hop-Gefühl gibt, weil ich irgendwie immer damit lebe, dass ich in der zweiten Ecke theoretisch ein Video, Musikvideo shooten kann, gefühlt. Dass es aber auch ziemlich viele Spots gibt, die man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick sieht, die ich mittlerweile auch alle für mich kennengelernt habe. Du hast eben von einem 99 Cent Laden gesprochen, aber wenn man auf musikalischen Faden und vor allem ein bisschen auf den Hip-Hop-Faden unterwegs sein möchte, ihr, habt ihr so ein paar Tipps, die wir Yannick mit ans Herz geben könnten, was man hier machen muss, wenn man hier ist und warum?
Also ich glaube, jeder, der in New York ist, wird wahrscheinlich den Geburtsort unserer geliebten Hip-Hop-Kultur immer mal sehen wollen. Das ist eine Sedgwick Avenue, 1520 ist die Hausnummer, die ja mittlerweile ja auch zum Hip-Hop-Boulevard erweitert wurde, offiziell. Das war ja vor, glaube ich, vor 5 Jahren, 2017, wurde ja diese Straße da feierlich erweitert in dem Namen. Deswegen ist das, glaube ich, wenn man so vor der Tür steht, einfach ein richtig krasses Feeling. Ist jetzt natürlich kein Touri-Gebiet. Das ist natürlich da schon ziemlich krass in der Bronx. Aber das ist etwas, was man auf jeden Fall, glaube ich, machen sollte. Und wenn man schon in der Bronx ist, kann man sich natürlich auch einige der Murals ansehen. Also die quasi die Pieces, die gemalt wurden in Gedenken der verstorbenen Hip-Hop-Legenden. Big Pun zum Beispiel oder auch Jam Master Jay. Zwar jetzt nicht in der Bronx, aber es gibt ja in der ganzen Stadt verteilt ja ganz viele Murals, Prodigy, Sean P, Guru. Also die Liste ist da wirklich lang. Big Und L. Das ist auch etwas, glaube ich, wo man auch cool mal ein paar Selfies machen kann. Ich bin ja persönlich kein großer Selfie-Fan, aber da würde ich, glaube ich, auf jeden Fall durchdrehen. Und ein ganz großer, für mich persönlicher Spot, wo ich mich tierisch gefreut habe, ist das Amphitheater im East River Park. Dieses legendäre Theater, wo ja die Abschlussszene dann in dem Film White Style stattgefunden hat. Und wo auch seit den 40er Jahren gibt es dieses Theater. Da gab es dann immer auch kostenlose Konzerte oder Theateraufführungen. Und momentan sind da auch noch Abschlussfeiern von örtlichen Schulen, die da stattfinden. Und jetzt momentan ist das wohl auch noch in der Neugestaltung. Also es wird... Ich weiß nicht, ob es komplett abgerissen wird, aber irgendwie wird das da ein bisschen neu designt. Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal als Thema, Nico, bei Love and Hate, und soll, glaube ich, Ende 2025 oder 26, irgendwie sollen die Arbeiten dann da in dem East River Park abgeschlossen sein. Also solange ihr noch könnt, solange dieser alte Flavor da noch existiert, geht gerne nach an die Lower East Side, Manhattan, in East River Park, und genießt nochmal einfach diese Aussicht auch, ne, die ihr dann da habt, so auf das Wasser und das Ganze drumherum. Und da ist schon so viel Hip-Hop-Feeling, wenn ihr euch vorher noch die Abschlussszene dann von White Style anseht und dann in dem Park seid, das ist einfach Magie pur.
Das ist ganz, ganz interessant beschrieben von dir. Und Janik, das stimmt auch echt. Ich glaube, wenn man normal an die Orte fährt, und ich bin dieses Jahr, war ich schon mal hier und bin dann, das glaube ich, das erste Mal wirklich Sedgwick Road hingefahren. So, und wenn man keinen geschichtlichen Background hat, es ist halt eine Ecke wie jeder andere auch, die trotzdem eine gewisse Ästhetik hat, aber wie jeder andere auch. Und das gleiche gilt auch fürs Amphitheater. Wenn du es aber weißt, dann fühlt sich's krass an. Du bist da bestimmt auch schon mal hingefahren und hast dich da hingesetzt und hast Flashbacks gekriegt und so, oder?
Oh, auf jeden Fall. Also ich war 2008 im Amphitheater und ja, war auf jeden Fall krass. Ich denke, wie du sagst, wenn man jetzt den Film nicht kennt oder sich den davor nicht reingezogen hat, dann ist es ein random place so, der natürlich auch seine Ästhetik hat, aber eben mit dem Gedanken, mit dem Bewusstsein dahin zu gehen, dass es so ein für die Hip-Hop-Kultur legendärer Spot ist, dann wow. Also ich bin auf jeden Fall eher ehrwürdig hin und dachte so, wow, hier hat es damals alles stattgefunden, da haben die den Film gedreht, da war das Konzert, das Abschlusskonzert, und ja, auf jeden Fall krass. Ja. War geil. Also schön, schön, schön zu besuchen. Ich war eh damals im Juni 2008 im Sommer in New York und ja, hat auf jeden Fall auch die Sommerzeit in New York ist auf jeden Fall auch sehr schön. Zwar sehr heiß, aber war ein schöner Tag, schöner Spot.
Hast du noch einen Tipp oder hast du noch so ein paar Dinge, die dir auf dem Herzen liegen würden, wenn du einen Newbie wie Yannick hier durch die Stadt schicken würdest?
Also ich würde sagen, so das All-Inclusive-Package würde er kriegen, wenn er die von diese Hip-Hop-Hush-Tours macht mit Grandmaster Caz. Da hat man auf jeden Fall auch vieles in einem. Da fährt man dann in so einem Schoolbus rum, wird so ein bisschen entertained von ihm und im Oldschool-Way, sag ich mal. Und dann fährt man eben auch in Sedgwick A 1520 und man fährt ans Apollo-Theater und noch an Rucker Park, was auch noch ein super Spot ist. Natürlich auch eben vom Basketball, so ein Basketball-Court in New York, so der bekannteste eigentlich. Und was es eben auch noch gibt, ist die Summer Stage. Ich glaube, die gibt's sogar auch im Winter. Summer Stage ist dann auch so Open-Air-Konzerte, wo musikalisch, kulturell sehr vielfältig ist. Also nicht nur Hip-Hop, sondern alles mögliche. Jazz, Soul, Funk, Hip-Hop. Und in allen Stadtteilen findet es statt. Also das, da war ich damals auch. Ich glaube, ich habe damals Cameron gesehen. Ist auf jeden Fall auch super dope. Und ja, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und ja, ich denke, gerade bei Hush-Tours mit der Legende Grandmaster Caz ein bisschen Zeit verbringen zu dürfen, ist auf jeden Fall auch was ganz Besonderes.
Yannick, das ist echt ganz spannend. Ich habe da schon einige Touren gemacht. Ich habe da Bustouren gemacht. So, dann bin ich irgendwo auch in Brooklyn und in der Brücke gelandet, wo sie mir dann gezeigt haben, wo Mobb Deep ihre Videos geschult hat. Und es war schon so, du steigst aus und denkst dir, ja Mann, ich erkenne den Winkel, ist geil und ich bin jetzt hier. So, oder du gehst zu Fuß. durch bestimmte Bereiche. Und da lernst du dann Sachen wie, ne? Wann ist Hip-Hop geboren, Dan?
August 11, 1973. Endlich fragst du mich.
Ja, das ist nämlich so ein Satz, den der Guide, es ist nicht immer Grandmaster Caz, muss man ehrlicherweise sagen, es sind auch manchmal sehr junge, weil die haben unheimlich viele Touren mittlerweile. Aber wenn der Guide dich dann quasi da durchführt und dann auch, also ich habe mal mit Dan und Bass so eine Tour gemacht, ich hatte mal so ein spanisches älteres Ehepaar mit dabei, die auf jeden Fall nicht so viel mit Hip-Hop zu tun hatten, aber viel lernen wollten. Und die mussten dann an jeder Hausecke mussten sie wieder die Frage beantworten, wann ist Hip-Hop geboren?
Yannick, August 11, 1973, sag es.
Nicht vorsagen.
Ich weiß nicht, 11. August 1973.
Ja. Bingo. Aber ich mag auf jeden Fall auch genau deshalb diese Tour. Ich mag auch deshalb diese Tour, weil sie natürlich so ein bisschen touristisch angehaucht ist und den Leuten so ein Gefühl gibt davon, okay, du bist hier mit einer Horde anderer Idioten unterwegs und wie so ein bloody Tourist wirst du durch die Straßen geführt. Und trotzdem gibt es so eine kleine Hip-Hop-Note, die dem Ganzen so ein bisschen mehr gibt.
Ja, ich erinnere mich auch noch an diese Street-Tour, die wir gemacht haben, dieses Street-Art-Tour in Brooklyn,
ja,
wo unser Host da eine Dame war, die jetzt äußerlich, sag ich mal, jetzt nicht den allergrößten Street-Art oder Graffiti oder Hip-Hop-Flavor ausgestrahlt hat, aber ich war sowas von überrascht und sowas von begeistert und ich erinnere mich noch, dass Bass, unser Graffiti-Head, da irgendwo, glaube ich, noch im Bett lag oder irgendwo anders, weil ich eine Verpflichtung in New York hatte und sich da wahrscheinlich richtig gefreut hätte, wenn er da mitgegangen wäre.
Ja, das ist so das andere Schöne an der Stadt, ne? Ich meine, Yannick, du musst mir mal ein bisschen deinen ersten Eindruck, und wir sind wirklich bisher nur 5 Blocks rund um Times Square bisher unterwegs gewesen, aber ich habe das Gefühl, man kann ständig neue Sachen entdecken.
Ja, das ist halt krass. Also du sagst, wir sind gestern angekommen, noch nicht viel gesehen, außer einmal zum Times Square runter und zum teuren Italiener um die Ecke. Aber als ich hier aus dem Flugzeug gestiegen und gefühlt wie auf einem anderen Planeten gelandet und dann direkt Touri-Hotspot Times Square am Halloween-Tag, wo dann alle auch noch in verkleidet rumlaufen. So, das war natürlich eine ganz, ganz andere Welt. Aber die Stadt insgesamt, die ist schon halt einfach cool. So, du kannst hier einfach an jeder Ecke irgendeine Straßenlaterne fotografieren und hast gefühlt das Cover von deinem nächsten Album, was im Winter kommt und keine Ahnung. Also ich bin mega, mega gespannt auf dieses Start und auch alles, was ihr jetzt gerade erzählt habt, das klingt einfach mega, mega gut. Ja, ich freue mich einfach richtig doll auf die nächsten Tage. Ist leider so, dass wir noch ein paar Termine hier haben. Nico, da liegt's denn an dir, dass du mir hier eine gute Tour zauberst, dass ich da wirklich viel mitbekomme.
Das wird noch eine richtige Herausforderung. wenn wir nämlich hier mit der U-Bahn einmal von oben nach unten fahren müssen. Ich kann mich da erinnern, dann, wir haben mal in Brooklyn gelebt und wollten mal hoch in die Bronx zu diesem, ich habe vergessen, wie der Graffiti-Laden da oben hieß, wo waren wir nochmal?
Tough City Tattoos.
Tough City, ja. Genau. Das hat, glaube ich, 90 Minuten mit der Bahn gedauert.
Ja, der Expresszug ist leider ausgefallen, komischerweise. Ja. Sonst wären wir da wesentlich schneller da gewesen. Ja, was ich Yannick auch nochmal als Tipp allgemein an die Hand geben wollte, ist, wenn man natürlich viel Zeit hat, was jetzt bei euch vielleicht nicht der Fall ist, aber wenn man jetzt sagt, man ist wirklich mal längere Zeit in New York, dann würde ich auf jeden Fall vielleicht diese Touri-Spots erst ganz zum Schluss machen, weil es gibt so viel zu entdecken in den anderen Boroughs, ob es jetzt, egal ob es Harlem oder Bronx, Brooklyn, Queens ist, vollkommen egal, die können auch nach Long Island fahren. Ich glaube, da gibt es wesentlich mehr zu entdecken als diese typischen Touri-Spots. Klar, macht man die mal immer mal mit, aber vor allen Dingen für den Hip-Hop-Flavor, das merkt ihr auch, sobald ihr, auch wenn ihr nur über die Brooklyn Bridge geht, so, was da dann irgendwo in, wenn ihr nach Williamsburg kommt, dann merkt ihr schon, okay, hier ist das Klientel schon anders, hier sind nicht ganz so viele Touris unterwegs und je weiter ihr dann noch mehr nach Brooklyn reinwandert, Nico weiß es ja auch, der war ja auch gefühlt 50.000 Mal in New York und auch zuletzt, als wir zusammen da in Bushwick unsere Unterkunft hatten, da ist eigentlich der richtige Hip-Hop-Flavor, also wirklich in den anderen Boroughs.
Bushwick ist different, Alter.
Ja, also da muss ich auch noch auf jeden Fall was dazu sagen. Und zwar, ja, wie man schon sagt, hier entweder irgendwelche Spots, wo Mobb Deep Videos gedreht worden sind oder eben zum Beispiel in Queens, Flushing Meadows, Craig Mack Flavor in Your Air Video wurde damals dort gedreht, ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Und ich denke auch, just for the flavor, wenn man einfach die Endhaltestellen Richtung Norden, Manhattan und Bronx hochfährt, einfach mal bis zur Endhaltestelle hochfahren und sich mal einfach den ganzen Vibe und den Flavor geben, das ist auf jeden Fall auch geil. So, hey. Aus dem Fenster schauen, die ganze Stadt anschauen, man fährt im Yankee Stadium vorbei.
Ist geil. Also Nico, ich hab noch eine Frage an dich. 2018 waren wir zuletzt da und wir waren ja in der Fordham Road, das ist ja nicht weit weg von Tough City und da gab es ja immer mal so einen Laden, wo ich immer mir meine Boxershorts gekauft habe. Und ich rock die ja immer noch. Ich muss sagen, die halten immer noch. Wobei von Respekt. Dem Fünferpack sind jetzt nur noch zwei übrig. Also, falls du, lieber Nico, in der Fordham Road bist, bring mir mal bitte den Fünferpack Boxershorts mit. Für 4,99.
Oh, ey, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch dadurch schon durch die unterschiedlichen Reisen mit unterschiedlichen Leuten auch ganz viele verschiedene Winkel mitgekriegt und ich werde immer deinen feiern, Dan, weil ich glaube, du bist der einzige Mensch auf der Welt, von dem ich wirklich mit voller Überzeugung sagen kann, du würdest hier locker mit dem Zehner die Woche durchkommen. Also,
ja, Dan Rose Pizza, Flatrate, Boxershorts für 2,99. Es gibt noch einen richtig coolen Spot, auch in der Nähe von der Fordham Road in der Bronx. Da gab es so ein kleines italienisches Viertel, ziemlich in der Nähe von Tough City. Also falls ihr da mal hinkommt, da gibt es so ein paar Läden und da ist dann, also da ist der Rotstift ist da wirklich an der Tagesordnung. Also da gibt es Shirts für, ich weiß nicht, 49 Cent oder so oder Socken für 19 Cent. Ja, dementsprechend, ja, die Qualität und wo es herkommt, ist natürlich alles fragwürdig. Aber klar, mit meinem Zehner würde ich da als erstes hingehen. Gar kein Problem. Ne?
Ich muss versuchen, diese Folge wieder ins Musikalische zurückzukriegen. Aber ihr merkt, du kannst, das ist die Essenz aus dem, was wir jetzt hier haben. Mal abgesehen von, ganz, ganz lustig, du kannst durch diese Stadt auch günstig durchkommen und musst nicht, wie wir, $30 für Pasta ausgeben. Was dir aber hier oft passieren kann, gibt es ja dann aber auch so einen ganz großen Vibe, den man wahrscheinlich nicht beschreiben kann, den du nur hast, wenn du hier bist. Und den kriegst du dann auch noch ein bisschen mehr, glaube ich, wenn du relate bis zu dem Musikalischen. Und wir haben ja gesagt, das ist so, das ist Boom-Bap-Hauptstadt, es ist Mekka. Könnt ihr beide mal ein kleines bisschen erklären, was es musikalisch mit euch gemacht hat? Denn wir haben 2020 und ihr seid beide immer noch absolut influenced von diesem Sound.
Also ich habe mir natürlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht, welches denn mein Lieblingsalbum auch aus New York ist. Und ist
noch kein Classic einfach, erzählen.
Aber ich muss sagen, zu der Zeit.
Der Classic
kommt. Noch kein Classic erzählen, okay.
Die
okay.
Classics kommen am Ende, keine
der
Sorge.
Kommt noch.
Erstmal der Vibe.
Na, ich sag mal so, der Vibe, ja. Also, ich hatte auch einfach durch meinen Freundeskreis und Ich hatte da erstmal auch einfach den New York-Zugang, muss ich ehrlich sagen. Ich bin zwar danach auch auf die West Coast gekommen und fand dann natürlich dort die West Coast Roughness auch genauso interessant und hat mich auch genauso eingenommen irgendwie wie New York. Aber dadurch, dass New York mich als erstes eingenommen hat und so, das war auch mein Zugang dann auch zur, also abgesehen vom Graffiti, was mich als erstes gepackt hatte, kam dann ja natürlich auch die Musik dazu. Und da muss ich einfach sagen, ey, da war einfach New York das Ding, so grimy und rough und ja, der Vibe war einfach unglaublich so. Also das hat mich einfach gleich mitgenommen. Definitiv. Auch im gesamten Hip-Hop-Kontext so, wenn man dann bedenkt, okay, hier Breakdance-Größen, Graffiti-Größen, Rapper, DJs, was alles dann zu der Zeit auch dann geballt rauskam. Also da war ja echt gefühlt, jeder Release war einfach ein Bombenbrett und ja, diese Geballtheit, jeder Release war krass oder fast jeder aus der Zeit, da konnte man nur noch mit den Ohren schlackern. Also das war einfach unglaublich beeindruckend auf jeden Fall.
Ja, dann hat es auch keine Chance, dich zu entziehen wahrscheinlich, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Also so die Hip-Hop-Sozialisation, die ich durchgemacht habe, die war schon, na klar, sehr von New York geprägt. Viele meiner Heroes, die ich verfolgt habe und auch immer teilweise verfolge, die kommen halt aus New York. Und ich hatte ja zusammen mit Bass als Soul Brother ja auch das Vergnügen, auch mit einigen von unseren Heroes mal zusammenzuarbeiten, also selber Musik zu machen. Und eine ganz große, ja, Erfahrung, die ich machen durfte, war zum Beispiel, dass ich noch in den legendären D&D-Studios als Gast eingeladen wurde von DJ Premier. Zusammen mit Bass waren wir da. Und da war ja das Who is Who in dem Studio, Biggie, Jay-Z, Jared Damager, Afra, KRS-One, also die Liste ist wirklich sehr, sehr lang an Künstlern, die da aufgenommen haben und da einfach diese Magie aufzusaugen, das war schon ziemlich krass. Wobei am Anfang dachte ich so, die in die Studios, 37. Straße in Manhattan, also wahrscheinlich nicht wirklich weit weg von euch, da war das ja früher. Und dachte ich so, ah, okay, eigentlich dachte ich, dass die D&D-Studios irgendwo echt in einem abgefuckten Borough sich befinden, aber dass das so zentral in Manhattan war, das hat mich auf jeden Fall erstmal überrascht, aber mittlerweile gibt's das Studio ja auch nicht mehr. Bass war zum Beispiel vor einigen Jahren das letzte Mal in New York und war, glaube ich, am Abend, bevor dann dicht gemacht wurde, war dann noch mit Premier im Studio und konnte dann nochmal die letzten Minuten und letzten Sekunden in diesem Studio genießen. Und das sind so Erfahrungen, die sind einfach einmalig und man ist dann natürlich auch froh, dass man die dann halt machen durfte.
Jetzt ist das alles entstanden in einer Zeit, in der New York ja soundmäßig schon das eine von zwei Schwergewichten, würde ich sagen, auch weltweit war. Das hat sich ja schon ein bisschen verändert, nachdem Boom-Bap dann irgendwie um die 2000er vielleicht auch von anderen Musikstilen auch in der Stadt abgelöst wurde. Und jetzt 20 Jahre später ja dann doch Atlanta und der ganze Dirty South im Prinzip den gesamten Weltsound mehr oder minder dominiert und New York auch genauso trapped wie drilled wie Chicago oder der Süden. Was hält euch trotzdem bei diesem Gefühl, dass New York für euch das Mekka ist? Also wenn es das ist. Also Dan, bei dir weiß ich es, Crypt, ich gehe so ein bisschen davon aus, dass es auch trotzdem für dich immer noch genauso eine Wertung hat. Aber auch abgesehen von Soundentwicklung, was ist der Grund, warum ihr weiterhin quasi diese Stadt so als Number One Spot mit im Herzen habt?
Also Crypt, wenn ich anfangen darf, bei mir ist es eigentlich ziemlich einfach. Also die Leute, die ich noch immer musikalisch verfolge, wo ich noch mal ein Fan bin, die machen noch immer genau diesen Sound. Oder ich würde mal sagen, zu 80% den gleichen Sound. Klar ist da mal ein etwas modernerer Touch mit dabei, aber trotzdem kann ich mich mit der Musik noch immer identifizieren, wenn ich jetzt rein auf dem Rap-Film bleibe. Und das macht es für mich trotzdem so spannend, auch da mal wieder hinzufahren, um da mal auch persönliche Kontakte wieder aufleben zu lassen. Und der Mainstream, klar, ist wahrscheinlich nicht in New York zu Hause momentan, aber der Mainstream ist für mich auch nicht so im Fokus. Ich bin da wirklich sehr in dem Underground verwurzelt und das ist auch etwas, wo ich auch nicht von loskommen werde. Also das ist einfach mein Ding, meine Welt und was links darum passiert, ist erstmal für mich gar nicht so wirklich wichtig. Deswegen ist mein Anlaufpunkt New York 2022 vom Gefühl her trotzdem noch zu 70, 80% wie 1995.
Ja, also ich würde mal sagen, weil ich eben auch graffiti-technisch auch super New York konditioniert bin. Also wenn ich hier mal sprühen gehe und die Leute sehen mich, die sagen immer, ey, alter Crip, du machst voll den New York-Style. So, ja, schon allein daher bin ich einfach auch mit der Stadt verwurzelt, weil ich natürlich auch den Graffiti-Stil aus der Stadt hart feier und auch irgendwie in meine Styles mit eingebracht habe über die Jahre. Und witzigerweise ist dann auch so, dass mittlerweile Homies und auch zum Beispiel ein Crew-Kollege von mir, die sind alle Mitglieder aus New York, New Yorker Graffiti-Crews. Und das schlägt dann auch wieder die Brücke in die Neuzeit, wo man jetzt dann sagt, okay, das ist jetzt zwar Graffiti-bezogen, jetzt erstmal musikalisch nicht. Aber wie Stan auch dann schon gesagt hat, wenn wir zur Musik zurückkehren, dann auf jeden Fall, ja, hat er eigentlich schon alles vorweggenommen. Das sind immer noch die Legends von damals. Und es kommt tatsächlich auch neu nach, wenn man zum Beispiel Nems sagt oder Jay Royale, New School Rapper eigentlich, aber halt immer noch mit dem typischen New York Touch. Super hard, rough, immer mit einer Prise Ironie und Witz gewürzt. Und das ist der Grund, warum auf jeden Fall immer der New York on the map steht.
Ja, das ist auch wichtig. Ich glaube, New York sollte nicht anfangen, weiter irgendwas zu kopieren. Sie sollten einfach sich selbst treu bleiben, weil da kommt es nun mal her. Das ist halt Boogie Down, the birthplace of Hip-Hop. Und das wird für immer der Titel bleiben. Da kann Ihnen keine Stadt der Welt, wie erfolgreich der Sound auch immer aus anderen Städten sein wird, diesen Titel Birthplace of Hip-Hop kann New York einfach keiner nehmen. Da sind sie einfach untouchable, invincible.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr entscheidender Punkt, glaube ich. Trotzdem haben wir jetzt auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, und es ist auch ehrlicherweise, wenn man das in so einer Stadt sieht, und das ist mit jeder Metropole auf der Welt, dass die sich gesellschaftlich so ein bisschen verändert. Dass Gentrifizierung ist der Begriff, der in Deutschland viel dafür benutzt wird, natürlich Viertel komplett umgedreht werden. Hier in New York sind die Preise, wenn du in der Stadt leben möchtest, insane, was dazu führt, dass auch irgendwann die anliegenden Gebiete rund um Harlem und bis in die Bronx rein auch auf einmal Preisverhältnisse kriegen, die sich Normalsterbliche vielleicht gar nicht mehr so wirklich leisten können. Und so wird immer mehr Kultur auch so ein bisschen verdrängt. Crip, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, so einer der Ansatzpunkte des Themas, die du mitbringen wolltest in diese Runde. Worüber möchtest du reden?
Also ich würde auf jeden Fall gerne noch über Five Points in Queens sprechen, was natürlich für die Graffiti-Kultur weltweit eine krasse Anlaufstelle war, bis zu dem Punkt, als das Gebäude eben platt gemacht worden ist. Ja, ich selber hatte das Glück, 2008 dort sprühen zu dürfen mit dem Mears, der hat das damals kuratiert, und war nicht einfach, ihn irgendwie ranzukriegen. Damals wirklich viel über irgendwelche Telefonnummern, da dann Telefonkarte kaufen. Also damals hatte ich jetzt auch noch kein Handy irgendwie in New York dabei, mit dem ich dann irgendwie die ganze Zeit alles abgrasen konnte. Und das ist auf jeden Fall mit gewissem Aufwand verbunden gewesen, ihn irgendwie ranzukriegen. Aber dann hat es nach einer Woche intensiven Nervens hat es dann geklappt. Und er hat mir dann so eine Official Permission geschrieben, dass ich dann dort sprühen durfte eben. Hatte mir einen Platz zugewiesen und ja, war dann eben krass. An dem Tag waren Australier da, Leute aus Berlin, Rue und Fogg, CMD-Crew aus Berlin haben da gemalt, und ja, einfach krass. Also da einmal malen zu dürfen, das war auf jeden Fall auch so Dream came true, in der Stadt, die aus der Graffiti kommt, dann auch dort mal gesprüht zu haben. Das war auf jeden Fall, ging ein Traum für mich auf jeden Fall, in Erfüllung.
Ja, und es ist halt einfach auch sehr schade, dass es das nicht mehr gibt, ne? Am Ende war es, glaube ich, ein Owner-Streit. Und dann gab es auch noch, da haben wir über Love and Hate drüber gesprochen, auch Klagen der Graffiti-Artists um ihre Kunst. Also es wurde ein kleines bisschen absurd, finde ich ehrlicherweise an der Stelle. Da haben wir auch darüber diskutiert, Dan, du wirst dich dran erinnern. Fakt ist es ja, dass es so ein kleines bisschen schon dafür spricht, dass solche Räume auch in so einer Stadt wie New York immer schwieriger zu halten sind. Ich habe keine Frage gestellt, aber irgendeiner muss einsteigen.
Ja. Go for it. Das Ding ist, gibt natürlich auch andere Spots in New York, aber da ist halt auch oft so, da kann man nur sprühen, wenn man halt wirklich dann Leute aus der Hood, aus dem Viertel kennt. Sonst kann man da halt auch Probleme kriegen, definitiv. Das war schon immer so. Und Five Points, natürlich musste man das über den Mears abwickeln, aber war halt schon wirklich so der Anlaufpunkt für die Welt, wo man dann auch sagen konnte, ja, okay, hier gehe ich hin, hier will ich mullern und habe dann auch den Hustle nicht. Also ich habe zum Beispiel noch eine kleine Fun-Fact-Story. Ich stehe dann dran und dann hat es schon leicht gedämmert und ich sprühe immer noch an meinem Piece rum und dann kommt so ein Auto mit quietschenden Reifen um die Ecke. Einer steigt aus, yo, what the fuck, you crossing my piece or what? Und ja, da war so ein 130, 140 Kilo Koloss, der auf mich zukommt und ich denke, oh oh, jetzt habe ich ein Problem. Aber das war dann BG von Ted's Crew, das ist die Crew von Fat Joe, die Graffiti-Crew. Und er so, hat mich nur verarscht, hat gemeint, yeah man, just chilling man, just joking around. Und hat dann nur Spaß gemacht und hat gemeint, so hat er noch mit mir Smalltalk gemacht, woher ich komme und bla. Und war nice, also... Das sind halt auch, das ist auch das Ding so, zum Beispiel New York, dass das einfach so eine, nochmal abgesehen vom Five Points, kurze Anekdote, ich war 2008 durch New York mit der Subway und da kommt einer rein und ich hatte da so ein DJ Crip Tag T-Shirt an und da kommt auch so ein älterer Herr rein, so Mitte 50 damals. Und der hat so einen riesen Trolley dabei gehabt. Und ich habe schon so gesehen, da waren so ein paar Leinwände drin. Und da guckt er mich so an, ich guck ihn an. Er so, aha, you're a DJ, wegen meinem Tag-T-Shirt. Ich so, aha. Und dann habe ich halt auch gefragt, ja, was geht bei dir? Hast du hier Leinwände drin? Er so, ja, er malt Leinwände und verkauft die und hin und her. Und dann kam halt raus, dass es halt auch der Über-Oldschooler war. Von der Watts Crew, Wizards of the Styles, und hat mich dann einfach direkt in seine Crew, in seine Oldschool Crew aufgenommen und hat mir da auch auf den Timberland Karton, Schuhkarton, dann quasi die Crew-Aufnahme drauf getaggt von Zulu King Sloan, hieß der Artist oder heißt er immer noch. Und ey, ja, sowas happens only in New York, so für mich gefühlt. Also.
Janik, wie sieht's aus? Bist du schon ein kleines bisschen mehr überzeugt von dieser Stadt?
Ja, absolut. Das sind krasse Geschichten. Also das ist natürlich alles irgendwie ganz andere Sozialisierung als ich und auch wahrscheinlich Geschichten, die man heute in der Form nicht mehr so in der Häufigkeit erlebt. Aber ja, es ist ja pures Hip-Hop-Gold, was ihr hier so erzählt, die ganzen Anekdoten. Sehr, sehr gut. Ich finde echt sehr gut.
Also wenn ihr wollt, eine Anekdote habe ich auch noch, die mein Leben verändert hat, als ich das erste Mal in New York war. Und zwar gab es da noch den Toka Tuesday mit DJ Tony Touch, das Mixtape-Monster, gefühlt 5 Millionen Mixtapes rausgebracht. Und ja, seit 2008 hat er immer jeden Dienstag in einer Bar aufgelegt und mit ganz vielen prominenten DJs und auch ganz vielen prominenten Gästen. Ne? Wenn man da einfach mal so drin war, dann sich umgeguckt hat, dann denkst du so, ah krass, Easy Mo B war hier oder ist hier gerade. Und wahrscheinlich Q-Tip, der hängt da an der Bar, trinkt ganz entspannt. Also so, da sind dann so Momente, wo du denkst, klar, auch die Leute, die du feierst und wo du Fans bist, auch die müssen ja irgendwo leben. Und auch die gehen irgendwo in eine Bar rein. So, ne? Und dann saß ich da in dieser Bar, in der Sutra Bar, irgendwo in Manhattan war das damals noch, beim Toka Tuesday, und häng da ganz entspannt ab mit Boogie Down Bass. Und auf einmal sehe ich so einen alten Mann reinkommen, der sich neben mich hinsetzt. Und ich überlege die ganze Zeit, den Typen kennst du doch irgendwoher. Wer kann das sein? Und dann hatten wir da eine Bekannte in New York, mit der waren wir dann in der Bar. Und dann sagt sie zu mir, ach so, übrigens, by the way, this is Cool Herc. Und ich so, what? Ach shit, das ist Cool Herc, stimmt. Weil ich habe den, glaube ich, das letzte Mal auf irgendeinem Foto von 1993 gesehen. Und da war er dann auch schon so fast jetzt Ende, Mitte, Ende 50 zu der Zeit. Und dann saß der Godfather of Hip-Hop einfach mal neben mir. So, du hängst ganz entspannt in der Bar, trinkst deinen Drink, hast eine coole Zeit und boom, kommt Cool Herc um die Ecke. Und hab dann natürlich auch gleich Fotos gemacht, damals mit meinem iPhone 3G, das weiß ich noch, das ist eines der wenigen iPhones, die damals noch im Umlauf waren. Und da war ich sehr, sehr stolz drauf. Und er hat mir auch noch einen Shout eingesprochen, den habe ich auch bei einigen meinen Mixtapes verwendet. Alles sehr noisy im Club, aber vollkommen egal. Cool Herc sagt meinen Namen. Was willst du noch mehr?
Ey, das ist, glaube ich, ja, stark, stark. Das ist irgendwie dann natürlich auch ein Moment, der einen, glaube ich, prägt, wenn man damit sozialisiert ist. Erste Impulsfrage, die ich eben hatte, hast du ihn berührt?
No homo, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe ihm bestimmt die Hand gegeben und ihn umarmt. Doch, ich habe ihn umarmt beim Foto. Und ich habe mir danach auch die Hand nicht mehr gewaschen für eine Woche.
Noch besser wäre, wenn du dich umarmt hättest, wenn er aber Bahn neben dir sitzt, hätte sich so einfach so an die Ratten gekuschelt so, und einfach nur so ein leises.
Ja, da weiß ich nicht, wie die New Yorker drauf reagieren, aber das wäre auch nicht mein Style gewesen, mich einfach so anzusneaken.
Nee, definitiv, kann ich schon vollkommen verstehen. Aber, und das ist ja dann auch etwas, was um diese Stadt halt schon auch besonders macht, das habe ich auch schon an einigen Ecken mal gehabt, dass du merkst, wie viel Celebrity-Status in dieser Stadt ist, sowohl Mainstream als auch im Hip-Hop-Fokus, weil dann am Ende vielleicht Legenden, die, wenn man damit groß geworden ist, dir dann doch hier überraschenderweise irgendwo über den Weg laufen können oder du mit ihnen sprechen kannst. Stichwort unserer Reise hier, das wird noch alles ganz lustig, glaube ich. Es ist damit aber ja natürlich auch ein großer Ort der Kultur und Dan, das ist so ein bisschen das Thema, das du mitgebracht hast. Denn den Status behalten, dass es Geburtsstadt ist, wird in New York auf jeden Fall. Und das kann man natürlich auch noch ein bisschen mit Fundament unterbauen.
Ja, ich habe so eine rhetorische Frage mal hier mit in den Stammtisch gebracht. Und zwar, was kann New York City tun, um medial wieder zur Hauptstadt der Hip-Hop-Kultur zu werden? Aber dann habe ich mich gefragt, muss es das denn überhaupt? Also für mich ist der Mainstream oder die ganze Medienlandschaft eh nicht so wichtig, weil mein Hip-Hop-Kosmos, der findet ganz woanders statt, der findet im Untergrund statt. Und da bin ich auch froh darüber, weil der Untergrund so riesig ist und sich auch trotzdem weiterentwickelt, aber trotzdem näher dran ist an den klassischen Hip-Hop-Werten. Deswegen für mich eigentlich gar nicht so wichtig, aber ich glaube, viele Leute, die so eher New York als Hip-Hop-Mekka sehen und sich schon gestört fühlen von den anderen Trends, die aus anderen Städten kommen, wie Atlanta, für die ist das schon, glaube ich, ein Dorn im Auge, dass sie sagen, ey Mann, New York City, mein geliebtes New York City, was ist denn bloß los mit euch? So, ne? Was ist mit dieser wunderschönen Stadt, die so voller kultureller Ideen nur gesprüht hat und es ja immer noch tut eigentlich, aber nur im Hip-Hop gerade der Fokus gar nicht mehr darauf liegt. Zumindest im Mainstream oder halt medial. Wie gesagt, für mich spielt das nicht so eine große Rolle. Aber das wäre so meine Frage. Und eine Antwort, die ich mir dann gleichzeitig gestellt habe, ist vielleicht das Hip-Hop-Museum, was 2024 jetzt erst eröffnet werden soll. Ist das etwas, was New York wieder back on the map, back on the track bringen kann oder nicht? Mal so die Frage in die Runde.
Rip, was sagst du?
Ja, also das Ding ist ja auch, der Underground ist ja teilweise auch so groß trotzdem heutzutage, dass, schwierig. Also ich denke, jetzt habe ich einen Faden verloren. Dan, sag nochmal, was deine Frage war.
Also meine...
Dan, bei dir ist es doch nicht so früh wie bei uns hier. Was ist da los, Junge? Wir müssen kämpfen.
Feiertag heute.
Also meine rhetorische Frage war, was kann New York City tun, um medial wieder zur Hauptstadt der Hip-Hop-Kultur zu werden? Und kann vielleicht das Bronx Hip-Hop-Museum 2024 was daran ändern, dass dadurch wieder mehr Fokus auf New York City liegt?
Ich denke immer, das ist auch super subjektiv von jedem Einzelnen und für mich kann da New York groß gar nichts machen. Ich denke, so Moves eben auf die Neuzeit transformiert, wie zum Beispiel Museen, diese Hip-Hop-Tours und so weiter, die bringen die Hip-Hop-Kultur, wie wir sie vielleicht auch kennen, einfach auch der breiten Masse dann doch nochmal näher und
aber ja, ich weiß,
deswegen finde ich das auf jeden Fall gute Moves, wenn sowas passiert.
Aber ist es denn auch für dich wichtig, dass Hip-Hop generell, New Yorker Hip-Hop so krass wieder gehypt wird, dass es so wieder den Untouchable, Invincible Modus bekommt? Oder ist dir das gar nicht so wichtig wie mir?
Also ich fände es super schön und es ist auch schon irgendwo in mir ein bisschen wichtig, aber ich denke so, dadurch, dass der Generationswechsel so krass auch vonstatten geht, wird es sowieso nie wieder so sein, wie es war. Das ist ja eh in allem so und ich will dann auch den Sachen auch nicht hinterher weinen. Ich weiß, wie ich es für mich erlebt habe und speichere das gerne so ab. Und würde mir natürlich wünschen, dass es natürlich für uns dann auch irgendwie wieder doch so ein bisschen eher wird wie früher. Aber freue mich natürlich auch, wenn irgendwie in neuen Generationen dann der Zugang dazu irgendwie gewährt werden kann und dass dies auch vielleicht so sogar noch so das Feeling von uns damals mitbekommen können. Aber ja, deswegen da aus der Sicht fände ich schon schön, wenn New York da diesbezüglich wieder einen Step nach vorne machen könnte, auf jeden Fall.
Ich glaube, ich verstehe. Ja, Entschuldigung, mach du mal, Yannick. Mach du mal, Yannick.
Ja, alles gut, das ist die Internetprobleme hier. Ich musste bei dem Hip-Hop-Museum in New York jetzt gerade so ein bisschen an das Trap-Museum in Atlanta denken, wo wir auch ganz, ganz kurz vorbeigeschaut hatten, als wir da vor ein paar Tagen waren. Und ich glaube, so ein Hip-Hop-Museum kann auf jeden Fall dabei helfen, für jetzt jüngere Generationen so die Hip-Hop-Geschichte der Stadt nochmal so ein bisschen aufzubereiten, den Leute das ein bisschen näher zu bringen, die da halt sonst vielleicht gar nicht mehr so mit in Kontakt kommen, weil sich die Zeiten halt einfach ein bisschen verändert haben, wie wir auch schon gesagt haben. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Sache. Weil in Atlanta zum Beispiel ist es auch so, dass da die Geschichte des Traps halt nochmal so ein bisschen nacherzählt wird. Wobei ja heute in Deutschland irgendwie auch jeder zweite gefühlt Trap macht, aber wahrscheinlich gar nicht wirklich weiß, wo die Mucke herkommt und was die Ursprünge sind. Also was das angeht, finde ich so ein Museum auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich weiß halt aus meiner persönlichen Sicht nicht, ob es überhaupt noch so wichtig ist, diesen New York Sound zu fahren. Also klar gibt es immer noch Künstler aus New York, aus anderen großen Städten und natürlich irgendwie ist da jeder stolz auf die Stadt, auf die er herkommt, so. Aber es gibt ja inzwischen so viele, ja, weiß nicht, so viele Kooperationen, Überschneidungen von, weiß nicht, Ost- und Westküste wieder zurück, dass so dieses, die Stadt, aus der du wirklich kommst, ja gar nicht mehr so krass im Vordergrund steht, finde ich, wie jetzt noch vor Jahren.
Ja, ich denke auch, also für mich spielt eine ganz große Rolle einfach die Soundästhetik. Und ich habe ich glaube vor 10 Jahren habe ich mich mal hingesetzt und mal geguckt, was eigentlich aus L.A. so krasses an Sound rausgekommen ist und was ich auch feier, was ich eigentlich absolut auch mit New Yorker Hip-Hop messen kann. Und da war die Liste erstaunlich lang und habe ich gemerkt, so okay, krass, eigentlich, es muss nicht immer alles aus New York kommen. Ich meine, solange es so klingt, als ob es von den Straßen von New York kommt, solange das diesen Boom-Bap-Sound hat, diesen Soul- und Funk-Flavor, dann ist es vollkommen egal. Dann kann es mal auch aus Stuttgart, Grüße raus nochmal nach Crit, oder aus Hamburg City oder Stuttgart. Auch aus Westenbergsgreuth kommen. Das ist vollkommen egal. Solange der Sound stimmt, ist das für mich cool.
Ja, ich glaube ja auch, und das sind dann so Sachen wie Museum, wie Hush-Tours, wie bestimmte Orte, leider gibt es kein Five Points mehr, aber Crip, vielleicht kannst du noch ein paar Links am Ende da lassen zu Orten, die man sonst graffiti-mäßig besuchen sollte in dieser Stadt, dass sie in sich eine Kultur trägt und einen Vibe, von dem ich schon es gut und wichtig finde, dass man das in die nächste Generation mit reinbringt. So, dass das Gefühl dessen, was euch oder was es in euch auslöst und die Gründe, warum ihr das so fühlt, wie ihr es fühlt, nicht auf Yannick zum Beispiel übertragbar sind, wenn er 2020 das erste Mal hier ist und keine Ahnung, sein Hip-Hop-Epizentrum vielleicht 10, 15 Jahre her ist und nicht 30 Jahre. Das ist, glaube ich, auch klar. Und genau deshalb mag ich aber diesen mainstreamigen Ansatz trotzdem, den Leuten es institutionell zur Verfügung zu stellen. So. Ich finde, ich mag diese Hush-Tours-Idee auch, die ich ja auch schon seit 100 Jahren immer mal wieder mache und mal hingehe. Und dann sitze ich da neben Torben und Petra aus irgendeinem Land auf der Welt, die nichts damit zu tun haben, aber dadurch kurz lernen, wann Hip-Hop Geburtstag hat. Dadurch werden die nicht zu Hip-Hoppern. Dazu werden die nicht automatisch zum Teil der Kultur. Aber vielleicht tragen sie es ein Stück weiter, da verstehen sie es ein Stück mehr davon. Und genau das mag ich so ein kleines bisschen daran. Und ich glaube deshalb, dass dieses Hippo-Museum, das kommt. Und ich bin mir ehrlicherweise nicht ganz sicher, weil Tanja nämlich Redaktion im Hintergrund mir gerade auch so ein bisschen Links geschickt hat, dass das da auch schon Exhibitions gibt. Also das glaube ich, das fertige Gebäude soll, glaube ich, erst dann entstanden sein. Ich glaube, das ist noch nicht fertig, aber das Museum selber ist auch schon aktiv. Also dass dieser Wunsch nach Kultur weitergeben, glaube ich, hier auch nochmal eine ganz andere Basis hat, weil es keine importierte Kultur ist wie in Deutschland, sondern weil es hier Teil der DNA der Menschen ist. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, diese Orte zu haben, an denen du das weiterträgst. Und da ist es dann am Ende, glaube ich, scheißegal, ob der Sound jetzt gerade on Vogue aus Atlanta oder New York oder Los Angeles kommt. Oder
auf jeden Fall. Das ist ja auch, es ist ja auch ein Prozess. Ich meine, ich habe diesen Prozess ja auch miterlebt. Am Anfang wusste ich nicht, was Hip-Hop im Allgemeinen ist, weil mir das auch keiner erklärt hat. Es gab ja auch kein Internet. Es gab, klar, Hip-Hop-Magazine, das musste man sich dann halt alles selber zusammensammeln und bis dann Schuh draus geworden ist. Und dieser Prozess, den man dann früher durchlebt hat, den kann man heute ja auch durchleben. Natürlich in anderer Form. Man hat natürlich alle Informationen sofort griffbereit, wenn man denn will. Und ich glaube einfach, wenn man an einen Moment kommt, wo man sagt, okay, krass, jetzt habe ich irgendwie einen guten Überblick bekommen über das, was war. Und klar, früher gab es halt erst 20 Jahre Hip-Hop, oder 15 Jahre, als wir damit angefangen haben, das zu hören. Da gab es natürlich nicht diese riesige Bandbreite. Und wir kamen dann halt an einen Punkt, wo wir dann irgendwie gemerkt haben, auch aus Produzentensicht, ey krass, die samplen ja Soul- und Funk-Musik. Also automatisch hast du dich dann auch dafür interessiert, nicht nur als Samplequelle, sondern klar, hast dann auch den James Brown Funky Drummer Song gefeiert oder Funky President von ihm, weil es halt ein geiler Song ist, weil der halt schon zigmal gesampelt wurde und du dann die Verbindung hast mit dem Rap-Künstler, der das Ding dann gesampelt hat. Und so geht dieses Stück History dann auch immer, für mich zumindest, auf jeden Fall immer weiter auch zu den Wurzeln. Und ich bin auch ein großer Soul- und Funk-Fan seit einigen Jahrzehnten. Und ich muss sagen, ich höre mittlerweile auch viel mehr Soul- und Funk-Musik von damals als irgendwie Hip-Hop. Und das ist etwas, wo man sagen kann, es ist vollkommen egal, ob du jetzt gerade 20 Jahre alt geworden bist, du kannst in 10 Jahren, kann sich dein musikalischer Horizont so krass erweitert haben, dass du einfach auch andere Stile geil findest, die auch mit Hip-Hop verwurzelt sind. Ich zum Beispiel, ich höre Musik von Soul-Bands, die sind Ende der 60er, die sind noch vor meiner Geburt rausgekommen oder Anfang der 70er, noch bevor ich auf der Welt bin. Und ich feiere die immer noch und ich höre sie immer noch. Also es ist halt, entweder fühlst du es oder nicht, hat ja mal Blumentopf gesagt, glaube ich. Ja. Es ist eigentlich eine ganz einfache Kiste. Entweder fühlst du es oder nicht. Und wenn du es fühlst, bist du halt wie wir, dann bist du halt unser Soul Brother. Und wenn du es nicht fühlst, ey, ist es auch vollkommen okay. Keiner zwingt dich, etwas zu fühlen, was du nicht fühlen möchtest.
Wir haben rausgefunden, das Universal Hip-Hop Museum ist geöffnet. Yannick, wenn wir Zeit haben, gehen wir da hin.
Alles klar. Ich bin dabei.
Wenn nicht, machen wir genau das, was auch Crip schon gesagt hat. Dann fahren wir mal ein bisschen U-Bahn und fahren von A nach B und gucken uns mal ein bisschen was an. Auch dann wirst du schon Flavor kriegen und es wird nicht das letzte Mal sein, dass du in der Stadt bist. Und ich glaube, und ich hoffe so ein bisschen für dich und auch ein bisschen für Leute da draußen, es ist ein bisschen klarer geworden, was so Jungs wie Dan und Crip so mit dieser Stadt verbindet, fasziniert, was sicherlich auch so ein bisschen die Basis dessen ist, warum dieser Sound auch für die Jungs bis heute vorherrscht und vorlebt. Und ich glaube, das kann man ein bisschen mehr verstehen, wenn man bis hin zu so ganz simplen Sachen wie Two Bros Pizza an einem Corner in New York essen, weil auch dann fühlt sich schon an, als wärst du auch gerade in einem Musikvideo. Oder dann gehst du halt zu The Thing und kaufst dir für $10 10 Platten und gräbst da 2 Stunden rum. Was im Übrigen auch Daniel aus dem Team ja auch schon mal selber gemacht hat, ne? Und der ist ja noch jünger als du, Yannick, und auch der ist mal into The Thing gefahren und hat mal ein bisschen Platten gedickt, einfach um so ein bisschen den Vibe zu catchen. Und da bin ich nämlich voll bei euch, Jungs. Das ist scheißegal, ob du 15 oder 50 bist. Das kannst du in dieser Stadt an jeder Ecke kriegen, wenn du einfach nur dich einen Funken drauf einlässt.
Ganz genau.
Ich hab gedacht, da kommen noch 2 letzte schlaue Worte von euch dazu, aber wenn ich keine Frage stelle, krieg ich.
Nee, ich hätte noch einen Hinweis. Ja? Nico, denk an meine Boxershorts.
Ja, genau. Vergiss sie nicht. Wird eng wie mein Koffer.
2 XL bitte, ja?
Also ich.
Farbe ist egal, kannst du aussuchen.
Das ist eben auch das Ding, da habe ich nochmal einen kurzen Funfact oder kurze Story nochmal von meinem ersten New York-Besuch. Da war ich damals noch Zivildienstleistender. Und bin dann 2 Wochen nach New York alleine gereist, im zarten Alter von 20, ne 21 war ich schon, frische 21. Und war dann auch in so einem 10-Mann-Zimmer im Hostel, weil damals, da war zwar der Kurs gut für uns, also der ist ja jetzt im Moment, war ja jetzt 1:1 Euro, Dollar. Damals hast du noch für einen Euro oder für eine Mark, nee, wann war's? Das war schon, lass mal überlegen, nee, das war schon Euro. Da war schon Euro, da hat man damals noch für 1 Euro 1,39 Dollar oder so bekommen. Also es war richtig geil. Es war richtig dope. Oh, ah ne, nicht so viel. 1,29. Egal, also 1,30.
Den Preis kriegen wir heute nicht mehr, da kannst du mal rausgehen.
Ja, das die Zeiten sind vorbei. Nichtsdestotrotz, deswegen war ich auch in einem 10-Mann-Bettzimmer, weil damals New York auch schon schweineteuer war und für mich als Zivildienstleistender sowieso. Aber hier in Bezug auf Plattenläden, Vibe, ey, ich stand da auch im Plattenladen und habe meine komplette Kohle rausgehauen, dass ich dann die 2. Woche Hostel habe nicht mehr zahlen können. So, und dann stehe ich dann in New York und die sagen, ja, ich muss dann jetzt hier nachzahlen für die letzten Tage im Hostel. Und ich so, ich habe kein Geld mehr. Fuck, was mache ich eigentlich jetzt? Also ich hatte wirklich überhaupt keine Kohle mehr. Und dann musste ich halt auch den halt fragen, ob er mir nochmal ein paar Dollar für eine Telefonkarte leihen kann, dass ich irgendwie meinen Eltern anrufen kann, dass die mir irgendwie Geld leihen und Geld schicken. Und dann dann haben die das schnell gemacht und dann konnte ich dann halt den überzeugen, dass ich ihm in 2-3 Tagen dann die Kohle fürs Hostel gebe und da durfte ich dann so lange noch im Hostel bleiben, ohne das zu zahlen, weil ich halt wirklich alles für Platten auf den Kopf gehauen habe und halt komplett die Zeit und in dem Fall das Geld vergessen habe und das war auf jeden Fall, aber für mich unvergesslich. Also der Stress war zwar ein bisschen unangenehm, aber im Nachhinein auf jeden Fall eine geile New York Story.
Ich bin mal gespannt, ob mir das mit Yannick hier passieren kann an irgendeiner Stelle, ob ich ihn irgendwo verliere und er mich dann anruft. Ich glaube nicht. Dazu ist unser Timetable zu strikt hier. Wir haben aber euch beiden die Aufgabe gegeben, auch musikalisch was zur Sendung beizutragen. Wie jeder Gast, ihr müsst ein Classic der Woche mitbringen. Und ich gehe mal fest davon aus, dass es Musik sein wird, die mit dieser Stadt related ist. Deswegen erzählt mal, was sind eure Classics der Woche? Wer fängt an?
Also mein Klassiker kommt aus Atlanta von, nein, Quatsch. Mein Klassiker kommt aus Queens. Leider hat einen etwas traurigen Hintergrund. Jam Master Jay, der ist ja vor 20 Jahren erschossen worden, am 30. Oktober 2002. Also Rest in Peace, Jam Master Jay. Und da habe ich ihm einen Klassiker rausgesucht von Klar, Run DMC, Tougher Than Leather, rausgekommen im Jahr 88. Das war so meine erste Run DMC-Platte, an die ich mich erinnern kann. Vielleicht war es auch noch eine 7-Inch, die vorher rauskam von ihren beiden vorhergegangenen Alben. Aber das sind so Songs drauf. Beast to the Rhyme zum Beispiel, absoluter Banger. Mary, Mary. I need your hugging. Ja, Beast to Rhymes, absoluter Banger. Also das, Run DMC war einfach auch ihrer Zeit voraus. Wenn man mal so alte Aufnahmen sieht, ich habe mir mal vor etwas längerer Zeit mal so eine kleine Live-Geschichte von Run DMC reingezogen und alleine was Jam Master Jay, das schon 1986 an den Plattenspielern live performt hat, also da können sich teilweise heute noch einige DJs eine Scheibe von abschneiden. Absolut mega, mega dope. Und ja, es gibt übrigens auch, falls euch das interessiert, ich habe auch nochmal recherchiert, weil ich bin auch bei dem Thema dran, was Jam Master Jay angeht. Da gibt es auch Neuigkeiten in dem Mordprozess. Es gibt ja 2 Angeklagte mittlerweile, die sind im nächsten Jahr soll dann wohl die Anklage dann stattfinden. Ein Zeuge hat nämlich gesagt, dass einer von den beiden den Tod gestanden haben soll an Jam Master Jay. Es ging ja da um irgendwelche Drogendeals. Jam Master Jay eigentlich ein Saubermann, aber irgendwie ist er doch ein bisschen abgedriftet. Und seitdem ist das ja war immer ein großes Fragezeichen um den Mord an Jam Master Jay. Es gibt auch eine interessante Doku, falls ihr bei Netflix seid, Remastered, Who Killed Jam Master Jay, heißt die Doku, 2018 rausgekommen. Hab ich mir angeguckt. Sehr, sehr traurig, sehr bedrückend, aber auch unfassbar interessant. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wird definitiv auch nächstes Jahr ein großes Thema werden bei Love and Hate, wenn dann die Anklage erhoben wird gegen die beiden Mörder, Carl Jordan Jr. und Ronald Washington, heißen die beiden. Nur mal als kleiner Exkurs, falls ihr da auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Ja, Jam Master Jay, rest in peace, der ja auch in New York seine Straße bekommen hat in Queens, Jam Master Jay. Also Run DMC, Jam Master Jay Way heißt es ja in Queens, New York City, auch eine der Legenden, die jetzt auch in einer Straße verewigt wurden. Ja, also mein Classic Tougher Than Leather von Run DMC.
Ich hab's nebenbei laufen lassen und ich bin wieder flashed darauf, was da alles mit drin ist. Geil. Das verdrängt man immer so ein bisschen durch die ganze Flut an neuen Sachen.
Ja, so allein schon der erste Song, Run's House. Boom. Wenn du da den ersten Song reinmachst, bist du wieder voll geflasht. Absolute Zeitreise. Back to the good old days.
Wahnsinn. Was hast du, Crypt?
Also Run DMC auf jeden Fall auch krasses Album, wirklich auch Beats to the Rhythm, einer der All-Time-Classics, aber für mich einfach, man verbindet ja dann mit einem Album und mit einer gewissen Zeit noch viel mehr, deswegen für mich, bin ja ein paar Jährchen jünger auch als Dan und für mich Moment of Truth von Gangsta, auch recorded in den D&D Studios. Damals März 98 rausgekommen.
Ja, sehr dope. Da habe ich auch, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, auch wieder also, 2018, wieder dieses magische Jahr, wir zuletzt in New York, da habe ich ja mit Bass zusammen als Soulbrother ja unser Moment der Wahrheit rausgebracht. Ein Album, ein Hommage-Album, was wir zu Ehren von dem 20-jährigen Jubiläum dann von diesem Meilenstein dann gedroppt haben und da gab es dann quasi die deutsche Version von Moment of Truth, haben die Beats versucht nachzubauen, manchmal auch nicht, haben wir was Neues geschaffen. Aber das auch für mich, Crit, wenn ich da kurz zwischengrätschen darf, auch eines meiner absoluten Lieblingsalben. Ein Album, was du von vorne bis hinten einfach komplett durchhören kannst. So, sorry.
Ich bin ja auch fest davon ausgegangen, dass du das eigentlich mitbringst, insofern Crypt. Das war eine abgesprochene Sache zwischen euch beiden, ist mir ziemlich sicher.
Ja, eigentlich sind es zwei Klassiker von mir. So, ja, auch genau. Mit von mir. Ja, danke an Crypt für den Klassiker auf jeden Fall.
Sind genau das zwei Klassiker, die man auf jeden Fall, also quasi einer aus den 80ern, aus den 90ern, sich mal anhören sollte. Und wenn man das macht, dann kriegt man auch noch ein kleines bisschen von dieser Magie dieser Stadt mit, einfach durch den Sound. Da bin ich hundertprozentig dabei. Ich glaube, selbst wenn man nicht damit groß geworden ist, Yannick, das müssen wir an dir nochmal prüfen, Tanja, Redaktion auch, das sind alles Menschen, denen ich das gerne mal ans Ohr legen möchte, damit wir mal drüber sprechen können, wie euch das gefällt. Denn das sind natürlich auch bei mir die Teile, die Dinger, die mich mit Hip-Hop sozialisiert haben. Ich bin auch genauso offen, habe ich genauso wie das Dan auch vorhin meinte, gemerkt, dass ich sage immer, ich bin eigentlich New York, aber eigentlich habe ich genauso viel LA-Kram gehört und sowas alles. Heute höre ich auch genauso viel Atlanta, Dirty South. Also was das angeht, bin ich immer wild bunt gemixt und trotzdem habe ich so eine gewisse Liebe für diese Stadt, die nochmal besonders ist. Deswegen ist diese ganze Sendung auch, glaube ich, ein ganz schöner Art-Trip hier für mich so. Und ich freue mich so, ich hoffe so, Yannick, dass du auch so ein bisschen was daraus mitgenommen hast, was wir dann hier noch mit einfließen lassen können oder sonst auf einem deiner nächsten privaten Trips in diese Stadt.
Ja, voll, absolut. Da waren sehr, sehr coole Sachen dabei. Ich habe gerade so bei den Classics überlegt, wenn wir jetzt gleich in der U-Bahn sitzen und ich mir wahrscheinlich einen davon anmache, dann werde ich das wahrscheinlich 100-mal mehr fühlen, als wenn ich das jetzt im normalen Stammtisch, in Anführungsstrichen, zu Hause jetzt mir nochmal angehört hätte.
Aber vergiss nicht, in der U-Bahn hast du kein Netz, das musst du als MP3
runterladen. Ja, lade ich vorher runter. Lade ich vorher runter und dann höre ich nie das Gesinge auch nicht, das ist super.
Ja,
mach das voll, das haben wir auch schon. Das haben wir auch schon in L.A. und Atlanta gemacht, da hast du ja auch immer Playlisten erstellt und so, da war es ja schon das Gleiche. So, wenn du durch L.A. oder Atlanta fährst im Auto und halt die Musik aus der Stadt hörst, so, das fühlt sich einfach anders an, als wenn du es zu Hause oder irgendwo anders auf der Welt hörst. Das ist einfach so und das wird jetzt wahrscheinlich gleich ganz genauso sein. Egal, ob ich mir jetzt einen von euren Classics anhöre oder irgendwie noch andere Mucke aus der Stadt hier.
Wir werden was zusammenstellen. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Was wir für euch da draußen auch zusammenstellen, und deswegen baue ich ein bisschen die Brücke da an, weil wir es ja normalerweise auch mal andersrum machen. Wir haben natürlich auch ein bisschen Deutschrap in dieser Sendung, was jetzt nicht ganz zum Thema passt, aber halt, denn Kool Savas ist seines Zeichens auch natürlich ein großer Liebhaber und auch influenced by US-Rap, vornehmlich an der West Coast unterwegs gewesen, auch immer, aber auch eine große Liebe für New York. Ist da ja auch was am Planen dran. Und zufälligerweise hat wahrscheinlich sein Debüt, also nicht wahrscheinlich, das ist sein Debüt und für viele wahrscheinlich auch sein bestes Album, Geburtstag.
Was ein Zufall. Dein Classic der Woche, Kool Savas, der beste Tag meines Lebens. 4. November, um genau zu sein, Geburtstag 2002, also das wird jetzt 20 Jahre alt.
Wahnsinn,
das Album, ja. Die Zeit rennt, Nico, ne? Die Zeit rennt. Ja. Das Album ist komplett von Mel Beats produziert, ist damals auf Platz 6 der Albumcharts eingestiegen und ist ja auch einfach Savas kommerzieller Durchbruch gewesen. Auf dem Album sind Leute wie Echo drauf, aber auch international Korrupt ist, glaube ich, drauf. Royce the 5'9, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und auch die gleichnamige Single, Der beste Tag meines Lebens, glaube ich, auch bis heute eine der größten Deutschrap-Singles-Songs, die es je gab. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Album, was da diese Woche Geburtstag hat.
Trip ninkt. Ja.
Ja, definitiv. Also beste Tag meines Lebens, den Song, der hat mich schon auch immer bewegt und den feiere ich bis heute auch. Also passiert auch, dass ich den manchmal heute noch spiele am Schluss von der Party so, weil der einfach einen schönen Abschluss auch bildet. Und je nachdem, wenn das richtige Publikum da ist, dann spiele ich den gerne.
Du bist jung und alles ist Hektik um dich herum und dein Kopf ist gefickt, doch du bist im Grunde frei und gesund. Und in diesem Sinne gehen wir zu den drei Songs der neuen Playlist. Denn und das ist ja ein bisschen der kleine Haken an der Sache. Also da müssen wir an der Stelle mal, ich muss sagen, es ist Graubereich. Thank Backsman, it's Friday. Ist die Playlist, die jeden Freitag euch über die Deutschrap-Releases der Woche informieren soll. Machen wir fleißig jede Woche, Redaktion. Vielen, vielen Dank, dass ihr das immer macht. Hilft mir auch, immer einen kleinen Überblick zu behalten. Freue ich mich sehr drüber. Gebe ich mir jeden Freitag 0 Uhr so früh wie möglich und ziehe einmal komplett durch und suche mir Songs raus. Jetzt hast du Ami-Features drauf, Dan? Das ist für mich ehrlicherweise ein Graubereich. Trotzdem ist es ein deutscher Produzent. Das müssen wir mit der Redaktion mal verhandeln. Janek, Tanja, müsst ihr mal unter euch ausmachen, ob ihr nicht vielleicht doch den Song so, und wenn es hinten heimlich ans Ende der Playlist ist, mit reinpackt.
Ein Freund des Hauses Bonus.
Ihr könnt ja aus Jay Live, könnt ihr ja irgendeinen deutschen Namen nehmen. Könnt ihr euch irgendwas aussuchen.
Jürgen direkt. Ja, Jürgen direkt, genau. Irgendwie sowas. Aber ich suche jede Woche drei Songs aus, die euch da draußen einen kleinen Überblick über das geben sollen, was wir in dieser Playlist veranstalten. Und natürlich ist es immer subjektiv von mir geprägt. Und deswegen tauchen auch immer wieder die gleichen Namen auf. Ich weiß gar nicht, Tanja, du musst mal sagen, schreib mir mal, ich hab das ja diesmal vor, ihr habt diese Woche nicht tippen können, ne? Weil Yannick, der ist eh raus, der hat mir quasi erzählt, ja, ich hätte die alle gewusst, aber das hat Tanja sagt auch gerade, ging leider nicht. Das heißt, diese Woche gibt's keine. Aber mich würde mal interessieren, so auch die Redaktion müsste ich mir nachher mal erzählen, genau, ob wir irgendwie so jetzt diesmal jemanden gehabt hätten, der mal mehr als den einen Treffer landet, den sie sonst immer landen. Denn das Schöne an dieser Playlist ist, sie denken ja immer, sie wissen, weil Nico, du bist ja schon ein paar Tage älter und deshalb nimmst du ja immer das und ich werde immer vorverurteilt für bestimmte Sounds und sowas alles. Sage ich da nur. Deswegen habe ich diese Woche aber bewusst was ausgewählt.
Du hast ausgewählt, Alles bleibt gleich, Tom Hengst und Said. Den hätte ich auf jeden Fall getippt, dass du den nimmst.
Ja, ist auch ein No-Brainer.
Ich finde die Kombi erstmal Tom Hengst und Said wirklich cool. Das ist eine, die ich jetzt im ersten Moment gar nicht so gesehen hätte irgendwie. Passt aber sehr, sehr gut zusammen. Und die Single ist am Freitag mit dem Album Spiel des Lebens rausgekommen. Und Nico, du hast dich ja auch vor ein paar Tagen mit Tom und Frank Sinatra unterhalten.
Ja, es war ein sehr gutes Gespräch. Ich mag auf jeden Fall Tom Hengst. Ich mag diese Kombination. Die Verbindung ist übrigens zwischen Said und Tom Hengst, Frank Sinatra als Produzent, der Said Sachen produziert. Und Interview kommt jetzt bald. So, ich glaube, da gab es noch ein kleines technisches Thema, was noch geklärt werden musste. Deswegen kommt das jetzt auch sehr bald. Aber dann freue ich mich drauf. Denn es war mein erstes Gespräch mit Tom Hengst und ich bin schon ein kleines bisschen Fan, muss ich sagen. Ich würde ihn dir auch ans Herz legen. Ich weiß nicht, Crypt ob du ihn ahnst oder so, aber Tom Hengst ist auf jeden Fall, ne, muss man im Auge behalten.
Auf jeden Fall, ist mir auf jeden Fall auch ein Begriff. Also mein Deutschrap-News-Filter besteht ja aus Rockin' with the B-Bass, der Show, wo Bass ja seine Highlights selektiert und uns zusammenstellt. Und das entspricht auch eigentlich immer so im Großen und Ganzen auch meinem persönlichen Deutschrap-Geschmack. Mal gucken, wie lange das noch dauert, bis auch Tom Hengst mal bei Bass in der Show läuft.
Warten wir ab. Song Nummer 2, den Nico gepickt hat, Money, Hose and Clothes von Cass und Lars. Auch eine sehr nice Kombi, finde ich. Hier wurde, glaube ich, dein Boom-Bap Oldschool-Herz getriggert wieder bei der Kombi.
Mach den Hip-Hop-Arm an der Stelle für euch alle virtuell. So muss ich das vorstellen. Ey, Cass hatte ja schon einen ganz schön krassen Film. Ne? Der ist auch auf einem sehr krassen Hip-Hop, also Real-Keeper-Film, muss ich auch ehrlich sagen, der Influenced von allen Küsten ist und so. Das macht sehr, sehr viel Spaß, ihm dabei zuzugucken. Und hier die Kombo von den beiden perfekt. Plus auch ein bisschen zusätzlich noch Knowledge Kicking von Lars, der quasi mit Marketing sprech, von wegen, es gibt den Rappern mehr Props dafür, dass sie die Brands groß machen, auch noch ein extra Thema mit aufmacht, das ja auch eins von meinen, auf meinen Feldern ist. Also alleine eine sehr, sehr gute Kombo.
Und Song Nummer 3 ist wieder ein Feature, Keine Zeit von Crackle Valley und Megalo. Auch ein sehr, sehr nicer Song, viel Tiefe drin, so wie man das von Megalo ja eigentlich immer kennt, wenn er da auf den Song mit drauf springt. Gefällt mir auch sehr gut, kann ich auch voll verstehen, dass du den gepickt hast.
Ja, sehr gut, ich mag's. Schöne Kombo, bin gespannt, ob da noch mehr kommt. Das ist ein Crackle Valley Song, glaube ich, ne? Featuring Megalo, ich bin mir nicht ganz sicher, wer da auf jeden Fall. Auch wieder ein interessantes Signal, was da kommt aus Berlin. So, die Kombo mag ich, den Sound mag ich. Schöne Grüße nach Berlin. Deshalb hier in meinen Top 3 diese Woche. Ich merke aber, wenn ich hier mit euch sitze, dass ich auf jeden Fall jetzt einen harten Flash darauf kriege, Yannick und mir eine Playlist zusammenzustellen aus den Classics. Und wenn es ein reines DJ Premier Mixtape ist, das man zusammenstellt, was wir beide ja schon mal gemacht haben, Dan, um damit dann hier einmal U-Bahn zu fahren, rauf und runter. Das werden wir wahrscheinlich machen.
Premier.
wir müssen es auch machen, denn unser Terminkalender sagt, wir müssen los. Wir haben ein paar Termine in dieser Stadt. Das heißt, jetzt kommt genau das, was wir hier quasi angedroht haben. Jetzt geht Yannick nach New York und lernt New York kennen. Hoffentlich so ein kleines bisschen aus dem Winkel, den ihr beide, DJ Crypt und DJ Zwerfinger, dann uns heute mitgegeben habt. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mit dabei gewesen seid auf unserer kleinen Reise hier durch New York.
Ja, danke Yannick, danke Nico und denkt an meine Boxershorts.
Ja.
Danke euch, machen wir.
Auch von meiner Seite aus, vielen Dank Yannick, vielen Dank Nico für die Einladung. Shoutout an meinen Brother 12 Finger Dan, you heard?
Mein Koffer ist wirklich voll. Also ich habe keine Chance, etwas mitzunehmen. Aber deshalb der Aufruf an euch da draußen, wenn irgendjemand das hier hört und auch noch in New York ist oder demnächst in New York sein wird, könnt ihr mir einen Gefallen tun. Könnt ihr bitte nach die Fortin Road fahren, die jetzt mit Fingern an, ein 5er-Pack Boxershorts mitbringen, Farbe egal.
Farbe egal, 2XL bitte.
Größe XXL und nach Hamburg bringen. Das wäre persönlich eine sehr wichtige Sache.
Vielen Dank.
Wenn sich da jemand findet, lasse ich mir auf jeden Fall ein kleines Dankeschön einfallen. In diesem Sinne, das war Wex mit Stammtisch, powered by O2 für diese Woche aus New York. Es war mir ein Fest. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao, ragazzi.
Ciao, ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch, Paroli.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.